Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Liebe haben wir gerade besungen. Im Episteltext schreibt Johannes über die Liebe Gottes und die Liebe der Menschen. Und es wäre eigentlich sehr angenehm, wenn wir darüber jetzt predigen könnten. Stattdessen begegnen uns einige Verse aus dem 23. Kapitel des Propheten Jeremia, der ja einging in die Geschichte als der mitleidende Prophet. Dort heißt es, so spricht der Herr Zebaut: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Liebe Schwestern und Brüder, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr? Das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Worte können wie ein Feuer sein, können erleuchten, können hell machen, können wärmen, aber sie können auch verbrennen, können Schmerzen zufügen. Worte können sein wie ein Hammer, wenn sie treffen, haben sie Wirkung. So haben wir es gelernt, so meinen wir es, so hoffen wir es, auch der Pfarrer hofft es, wenn er Worte von sich gibt, dass sie auch treffen. Und gleichzeitig merkt man dann in bestimmten Situationen immer wieder, dass es diesen Automatismus so nicht gibt. Ich denke da so an manches Gespräch mit Paaren, die beide, jeder für sich, liebenswert, sympathisch waren und doch gemerkt haben, wir kommen nicht mehr so miteinander zurecht, wie wir es eigentlich uns wünschen, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Und die erste Frage, die dann ich immer stelle, ist, ja, sagt einmal, redet ihr denn miteinander? Nun kommt die Antwort, freilich reden wir miteinander. Wir reden sogar viel miteinander. Dann sage ich, dann ist doch eigentlich gut. Aber dann kommt als Antwort von beiden: Aber was nützt denn das ganze Reden? Ich frage mich dann, es ist ja schön, dass die beiden gut miteinander reden können. Aber zum Reden gehören ja zwei Fähigkeiten. Die eine, etwas in Worte zu fassen, und die andere, diese Worte auch aufzunehmen. Und dann kriegt man aber manchmal in solchen Gesprächen den Eindruck, dass jeder von beiden nur noch das hört, was er hören will. Und das, was er nicht hören will, das geht zum rechten Ohr rein und zum linken wieder raus. Und dann, wenn es soweit ist, kann man sich den Mund fusselig reden. Kann man versuchen zu überzeugen, kann man schmeicheln, kann man drohen, kann man machen, was man will, es kommt nicht mehr an. Und wenn es nicht gelingt, diese Kanäle der Hörbereitschaft wieder zu öffnen, dann sind menschliche Beziehungen auch nicht zu retten. Und wenn man das Ganze jetzt ein Stück weit überträgt, durch Jahrhunderte hinweg, zurück ins 6. vorchristliche Jahrhundert, von einem Ehepaar weg zu einem anderen Liebespaar, nämlich das Volk Israel und sein Gott, die ein Liebespaar waren, dann erfährt man, wie schnell diese Fähigkeit zuzuhören und Worte an sich heranzulassen verloren gehen kann. In dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, da hört man eine gewisse Bitternis heraus. Und es ist nicht nur die Bitternis Gottes gewesen, sondern auch die Bitternis des Propheten. Es war damals so, dass Propheten in Menge im Tempel von Jerusalem angestellt waren. Und zu denen kam man, um einen Blick in die Zukunft zu erhaschen, um ein Stück Sicherheit zu gewinnen, was die Zukunft einem bringen möchte. Und diese sogenannten Tempelpropheten, die mussten natürlich auch etwas erwirtschaften. Und wenn jetzt jemand zu ihnen kam und etwas über seine Zukunft erfahren wollte und er hat ihnen gesagt, dass das nicht so rosig ausschaut, dann ist in der Regel ja auch die Bezahlung nicht so rosig gewesen. Also haben diese Tempelpropheten in der Regel immer das getan, was eben meist üblich ist, sie haben das gesprochen, was die Menschen hören wollten. Und das in einer Situation, die eigentlich völlig wirr und sehr bedrohlich war. Vor den Toren Jerusalems stand ein gewaltiges Heer, angeführt von Nebukadnezar, dem mächtigen Feldherrn aus Babylon. Und auf seinem Weg quer durch die arabische Halbinsel hat er eines der kleinen Reiche nach dem anderen erobert. Und dann in einem solchen kleinen Reich, dessen Hauptstadt Jerusalem ist, sitzen die Menschen da, blicken von den Wellen hinunter auf den heranrückenden Feind, holen sich Rat im Tempel und hören: Nur regt euch mal nicht auf. Wir sind selber gut gerüstet. Wir haben starke Verbündete. Naja, und Gott wird uns im Zweifelsfall ja auch helfen. Also lebt weiter so, wie es ist, macht euch keine Sorgen. Und man hat den Eindruck haben können, irgendwo in Jerusalem muss es eine große Fabrik gegeben haben, die weiße Salbe produziert hat. Die weiße Salbe, die wir über alle Probleme, über alle Wunden, über alle Verletzungen drüber schmieren. Und gegen diese 100 Tempelpropheten steht eine Gestalt, Jeremia, der nicht Antworten gibt auf Fragen, die die Menschen ihm stellen, nicht Antworten, die sie hören wollen, sondern der aufgrund seiner Berufung den Willen Gottes zu verkünden hat. Der nicht dazu aufruft, macht weiter so, alles ist gut, alles ist blendend, sondern der zur Umkehr aufruft. Der sagt, ändert eure Einstellung, ändert euer Leben, bittet Gott um Hilfe. Ihr steht vor einer großen Strafe, bittet doch einfach um Verzeihung. Ändert etwas. Und das wissen wir, Veränderungen sind schwierig. Veränderungen kosten Kraft. Veränderungen verunsichern zuweilen. Und deswegen macht man sie nicht gern. Was schon immer so war, das kann man nicht leichtfertig aufgeben. Und den Menschen in Jerusalem wird der Jeremia lästig. Was bildet er sich ein, im Namen Gottes zu reden? Einer. Wieso soll der eine Recht haben und die anderen 100 nicht? Schafft ihn uns aus den Augen. Schafft ihn weg, der ist unbequem. Wir wollen ungestört bleiben. Der maßt sich eine Autorität an. Wo soll er die denn überhaupt hernehmen? Der ist doch nicht vom Tempel legitimiert. Das war die Situation damals. Ich höre nur das, was ich hören will. Was will ich jetzt gerne hören? Ich will zum Beispiel schon gerne hören, dass Gott unser Leben will. Und dass er will, dass unser Leben gelingt. Dass es ein erfülltes Leben ist. Dass es ein Leben mit Qualität ist für uns selbst, für die Menschen in unserem Umfeld, für unsere Familien, für den Ort, eigentlich für alle Menschen auf diesem Erdball. Und wenn es in allen Schriften des Alten und Neuen Bundes nicht im Tiefsten genau darum ginge, dann könnte ich jetzt aufhören mit meiner Predigt. Aber es geht ja genau darum. Es geht um gelingendes Leben. Und da, wo etwas gelingt, das kennen wir auch vom Kuchenbacken, kann auch etwas misslingen. Es gibt keinen Automatismus des Gelingens. Und das Evangelium, das wir vorhin gehört haben, vom reichen Mann und dem armen Lazarus, das ist ja auch wieder ein erschütterndes Zeichen dafür, dass es einen langen, langen, langen Spielraum gibt, die richtigen Wege zu gehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auch einen Zeitpunkt, an dem es zu spät ist. Wo dann auch die beste Erkenntnis nicht hilft und Leben misslungen ist. Wo stehen wir jetzt gerade? Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, unser Leben gelingt? Oder sagen wir, Leben verwirkt, am Wesentlichen, am wirklichen Leben einfach vorbeigetrappt? Gott will ja nicht, dass wir ins Unheil laufen. Genauso wenig wie er wollte, dass die Bevölkerung von Jerusalem ins Unheil läuft. Gott will, dass wir die richtigen Wege gehen. Er will uns in die Liebe rufen. Aber hören wir es? Vor etlichen Jahren hat Marion Gräfin Dönhoff mal gewarnt. Sie hat vor einer Gesellschaft gewarnt, deren einziger Wert die Verwirklichung eigener Wünsche darstellt. Und sie hat gesagt, eine solche Gesellschaft muss zerfallen, die kann nicht bestehen, wenn es nicht einen von allen akzeptierten Minimalkonsens an ethischen Werten gibt. Wenn ich jetzt heute in die Gegenwart schaue, dann denke ich, auch das war fast ein prophetisches Wort. Gott sei Dank, muss ich sagen, muss ich noch nicht in unsere Gegenwart in unserem Umkreis hineinschauen, um dieses bestätigt zu finden, da brauche ich den Blick ein bisschen weiten auf ein Land, in das ich früher gerne in Urlaub gefahren bin. Griechenland. Ja, die stehen vor der Staatspleite. Und man bemüht sich, sie zu retten. Vorgestern, glaube ich, war es, hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds die These aufgestellt, wenn in Griechenland alle ihre Steuern zahlen würden, dann gäbe es keine Krise. Griechische Politiker haben sie heftig dafür kritisiert, bis gestern dann der oberste Steuerbehördenchef Griechenlands ihr Recht gegeben hat. Und das auch wirklich begründet hat. Die meisten Menschen, die in Lohn und Brot stehen, die zahlen brav ihre Steuern auf die niedrigen Gehälter, die sie bekommen. Weil der Arbeitgeber führt es ab, wie bei uns auch. Aber es gibt eine gewisse elitäre Schicht, die sozusagen sakrosankt ist, unantastbar, die einfach auf ihre großen Einkommen keinerlei Steuern zahlt. Oder nur Bruchteile. Und dieser Steuerspezialist sagt, naja, wenn die alle zahlen würden, dann hätten wir jährlich 50 Milliarden mehr. Und selbst die Hälfte würde uns reichen, um unser Finanzsystem in den Griff zu kriegen. Aber diejenigen, die ähnlich wie der Reiche in unserem Evangelium nicht aufs Ganze blicken, sondern nur auf die Verwirklichung ihrer eigenen Wünsche, die scheren sich überhaupt nicht drum. Hauptsache, mir geht's gut. Und wenn die Welt um mich herum in Trümmer fällt, Hauptsache, mir geht's gut. Das ist der bequeme Weg. Aber dem fehlt der von Gräfin Dönhoff geforderte Minimalkonsens an ethischen Maßstäben. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so weit. Wir sind hier, um ähnlich wie Jeremia auf das Wort Gottes zu hören. Manchmal, da tut's der Seele nicht gleich gut, sondern da wird es hart, da wird es zur Hürde, da wird der Weg dann steinig, aber es fordert uns auf, immer wieder anzuhalten, um drauf zu blicken, welchen Weg gehen wir. Wollen wir unsere Ohren verschließen der Wahrheit gegenüber oder wollen wir hören? Und wenn wir hören wollen, was können wir tun, nach welchen Maßstäben? Sind wir Träumer? Wie es bei Jeremia heißt, oder hören wir auf Gottes Wort? Nach welchen Maßstäben? Naja, die Maßstäbe sind eigentlich relativ einfach. So wie Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben, sich selbst lieben und den Nächsten lieben. Und wenn die Liebe so ist, wie wir es in den Episteln vorhin gehört haben, dann gelingt doch das Miteinander, dann gelingt auch der Weg, den wir gehen. Wie oft nehmen wir uns Zeit, das eigene Leben so zu betrachten? Welche Kraft trauen wir dem Wort Gottes zu? Wenn wir es selber hören oder wenn wir manch einem wünschen, dass er mal die Ohren spitzen würde. Ein Gebet, das der ganzen Welt gut täte, ist vor langer Zeit mal in einen Liedvers gedichtet worden. Herr, gib mir Mut zum Hören auf das, was du mir sagst. Ich würde mir wünschen, dass dieses Gebet um die Welt laufen würde, damit wir hören, eben nicht nur das, was wir wollen, sondern auch das, was für uns selbst und für die Welt heilsam ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.